ARD.
When I found it, so I found the he uploaded actually on his.
Er hat ein Video hochgeladen von einem Segelschiff, das verunglückt sein soll. Ich gucke das Video an und in einer Einstellung, ganz am Rand des Bildes, sehe ich meinen Bruder.
I saw my brother.
Es ist 5 Uhr morgens am 17. Juni 2024. Sarah sitzt in ihrem Hotelzimmer in Istanbul und starrt auf ein Instagram-Video. Ein Aktivist hat es hochgeladen.
It was like, believe me, I died at that moment.
In diesem Moment bin ich gestorben.
I had a mental breakdown.
Ich bin völlig zusammengeklappt.
My heart was like breaked into two pieces.
Mein Herz ist zerbrochen.
My heart didn't beat anymore.
Es hat aufgehört zu schlagen.
Everything was so slow motion.
Die Welt ist stehen geblieben.
I couldn't believe it.
Ich konnte es nicht glauben.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Folge 2. Das Haus in Schweden. Ich bin David Romanowski. In diesem Recherche-Podcast begleiten wir Menschen, deren Angehörige seit ihrer Flucht nach Europa verschollen sind. Sie machen sich auf die Suche nach ihren vermissten Söhnen, Töchtern, Eltern, Geschwistern oder Neffen und stoßen dabei auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die EU-Grenzpolitik. Sarah kann das Handy gar nicht mehr weglegen. Sie klickt sich durch die Kommentare unter dem Video des Aktivisten. Wie ein Puzzle setzt sie die einzelnen Informationen zusammen. Das Unglück soll auf hoher See, 200 Kilometer vor der kalabrischen Küste in Süditalien passiert sein. Es soll sich um ein Segelschiff handeln. Und es soll viele Tote und Vermisste geben. Was ihr Hoffnung macht? Ein französisches Segelschiff, das zufällig in der Nähe war, soll 11 Menschen gerettet haben.
I took the direct flight from the Turkey to the Italy.
Sarah fliegt nach Neapel und trifft dort ihren Mann. Er ist bereits in Italien. Er wird sie in den kommenden Tagen begleiten und unterstützen. Zusammen fahren sie nach Rocella Ionica, einem kleinen Ort an der kalabrischen Küste. Hier sollen die Überlebenden des Bootsunglücks in verschiedenen Krankenhäusern versorgt werden. Für Sarah gibt es jetzt nur noch einen Gedanken. Sie will ihre Geschwister finden. Sie hat seit 5 Tagen keinen Kontakt mehr zu ihnen. Wo sind Soma und Puria? Haben sie das Unglück überlebt? Was ist überhaupt passiert? Sarah fährt direkt zum Hafen von Rocella Ionica. Dort läuft sie vorbei an kleinen Sportbooten und Motorjachten. Vorbei an einem Restaurant mit weiß eingedeckten Tischen. Hinter dem Yachthafen liegt ein abgesperrter Bereich mit weißen Containern. Auf einem steht in großen Buchstaben Frontex. Das ist die Grenzschutzagentur der Europäischen Union. Sie soll die EU vor illegaler Migration schützen. Auf einem der Container steht Polizia Scientifica, Kriminalpolizei. Ein Übertragungswagen des italienischen Fernsehsenders Rai steht auf dem Parkplatz. Mitarbeiter des Roten Kreuzes, von Ärzte ohne Grenzen und Save the Children passieren die Absperrung. Ein Polizist kommt auf Sarah zu. Hat er Antworten auf ihre Fragen?
I don't know, everything was so secretive, you know, everything was so like.
Alles war so geheimnisvoll. Niemand hat uns irgendwelche Informationen gegeben. Wann war das Schiffsunglück? Auch das haben sie uns nicht gesagt.
When was the shipwreck? They didn't told us.
Der Polizist hält sich bedeckt. Er ist es, der die Fragen stellt. Das Gespräch gerät zu einer Art Verhör. Was sie hier mache, ob sie Kontakt zu den Schleppern habe, wird Sarah gefragt.
Are you one of the smugglers?
Sie wird wütend. Mit diesem Gefühl steigt sie in ihr Auto, biegt auf die Straße, fährt entlang der Küste hinunter zum Krankenhaus. Sie hat gehört, dass dort einige der Überlebenden medizinisch versorgt werden. Zu diesem Zeitpunkt weiß sie bereits, dass ihr Bruder und ihre Schwester nicht unter den 11 Überlebenden sind. Das hat ihr eine Quelle aus der Türkei verraten. Welche will sie nicht sagen? Sarah erreicht das Krankenhaus. Die Geretteten stehen noch immer unter Schock. Wahrscheinlich waren sie tagelang im Wasser, völlig dehydriert, mit schlimmsten Verbrennungen durch die Sonne. Eigentlich darf niemand zu ihnen. Sarah schleicht sich trotzdem ins Krankenhaus. Und tatsächlich, sie findet dort ein Zimmer mit 2 Überlebenden. Wissen Sie, was mit ihren Geschwistern passiert ist? Sarah zeigt ihnen Fotos von Soma und Puria.
But I have heard my sister and brother, they took the rescue tube from the boat.
Sarah erfährt, Soma soll sich an einer Auftriebsboje festgehalten haben. Und ihr Bruder Puria habe sich mit einem Seil an sie gebunden. Ein leerer Kanister habe ihm geholfen, über Wasser zu bleiben. Das Wichtigste, was für Sarah zählt, ihre Geschwister waren also am Leben, als sie das letzte Mal gesehen wurden.
They could somehow survive, you know. We called every company that has any helicopter.
Sarah will sich einen Helikopter besorgen. Sie will selbst zur Unglücksstelle fliegen. Denn sie bezweifelt, dass die italienische Küstenwache wirklich alles Notwendige tut, um die Menschen zu retten.
It was their responsibility, but they didn't do anything at all.
Gemeinsam mit ihrem Ehemann telefoniert Sarah jetzt sämtliche Firmen durch, die Hubschrauber vermieten. Es gibt Videoaufnahmen von dem halbgesunkenen Schiff. Das Deck unter Wasser, nur noch der Mast ragt nach oben. Obwohl sich das Schiff mehrere Tage in Seenot befand, kam keine Hilfe. Dass überhaupt Menschen überlebt haben, ist allein den französischen Seglern zu verdanken, die zufällig in die Nähe kamen und die Menschen gerettet haben. Als sie das hört, will Sarah die Suche in die eigenen Hände nehmen. Doch sämtliche Helikopterverleiher sagen nein, als sie hören, worum es geht. Bis auf einen. Sarah steht jetzt am Hafen von Rotella Ionica und wartet darauf, dass der gecharterte Helikopter am Himmel auftaucht. Der Hubschrauber kommt angeflogen. Die Touristen im Hafenrestaurant nebenan schauen interessiert in den Himmel. Für sie muss es so wirken, als sei Sarah eine italienische Celebrity, die den sonnigen Tag mit einem Heliflug ausklingen lässt. Dabei liegen hinter Sarah die schwersten Stunden ihres Lebens.
And maybe we are the first family, we are the first one that take the helicopter by themselves.
Vielleicht sind wir die Ersten, die sich so einen Hubschrauber selbst nehmen. Die Ersten, die alles, was sie haben, ihr Geld, ihre Leidenschaft, ihre Energie, ihr Leben nehmen und sich auf die Suche machen, um nach ihren Angehörigen zu suchen.
I think we are the first one in the history, can I say?
Ich denke, sowas hat es noch nie gegeben.
Der Flug kostet mehrere tausend Euro. Als der Hubschrauber landet, tauchen plötzlich Beamte der italienischen Küstenwache auf. Sie wollen mit dem Piloten sprechen.
They talk to the pilot to that we are not allowed to.
Die Küstenwache verbietet dem Piloten, in die Nähe des Unglücksorts zu fliegen. Also an die Stelle, wo auch die Überlebenden gefunden wurden. Sarah ist aufgebracht. Und sie entscheidet, sie fliegen trotzdem los. Aber nicht zur Unglücksstelle.
Maybe I'm a little bit stubborn too.
Es ist schon so, dass es mir schwerfällt, wie soll ich das sagen, einfach hinzunehmen, was die Polizei oder andere Leute mir sagen. Ich musste tun, was ich tun musste.
I had to do what I need to do.
Sarah will wenigstens die Küste abfliegen, in der Hoffnung, dass die Strömung Überlebende Richtung Land treibt. Sie weiß, wie unglaublich gering die Chance ist, dass ihre Geschwister noch leben. Sarah kennt sich als Wirtschaftsprüferin aus mit Wahrscheinlichkeiten, Zahlen und Prozenten. Aber sie sagt auch, selbst wenn die Chance, dass sie noch leben, winzig ist, würde sie alles dafür geben, um sie zu finden. Eine Stunde lang schaut Sarah in das endlose Blau unter ihr. Es gibt keine Spur, weder von ihren Geschwistern noch von anderen Überlebenden. Am Abend fährt Sarah zurück nach Rocella Ionica. Ihr Hotel ist das einzige Hochhaus im Ort. Von ihrem Zimmer aus sieht sie das Meer und den Strand. Dort findet gerade eine besondere Feierlichkeit statt, von der Sarah aber keine Notiz nimmt. Es ist 20 Uhr. Die Strandpromenade von Rocella Ionica füllt sich. Mit dabei Nonnen, Jugendliche, ganze Familien, Mitarbeiter der Feuerwehr. Es sind mehr als 200 Menschen. Sie sind gekommen, um heute Abend den Toten des Schiffsunglücks zu gedenken. Etwas erhöht auf einem Grünstreifen steht ein katholischer Priester. Zwei Ministranten halten ein großes, hölzernes Kreuz. Daneben steht ein Imam. Er hat das erste Wort und eröffnet den Abend mit einem Gebet. Dann spricht der Priester. Die Sonne ist untergegangen. Der Trauerzug setzt sich in Bewegung Richtung Hafen. Dort kommt die Menschentraube zum Stehen. Die letzte Rede des Abends beginnt. Der Bürgermeister von Rocella Ionica tritt ans Mikrofon. Seine Rede adressiert er an das 10-jährige Mädchen, das als einzige seiner Familie das Unglück überlebt hat.
Weißt du, Narin, deine Mutter und dein Vater haben das Boot genommen, obwohl sie wussten, dass ihr es vielleicht nicht schaffen würdet, dass ihr vielleicht auf dem Meeresboden sterben würdet. Sie wussten, dass es diese Wahrscheinlichkeit gibt. Und sie taten es genau wegen dieser einen anderen Wahrscheinlichkeit, die $10.000 kostet, wegen dieser einzigen Lebenschance, die es für euch gibt und die hinter diesem Meer liegt, auf einem wunderschönen Kontinent, Europa. Sie haben dieses Boot genommen, um dir und deinem kleinen Bruder das wertvollste Gut für eine Frau und einen Mann zu geben. Die Chance, in einem freien und demokratischen Land aufzuwachsen, in dem es Rechte und Pflichten gibt, in dem Frieden herrscht und in dem die Zukunft möglich ist.
Um kurz nach 10 ist die Trauerfeier zu Ende. Die Menschen laufen zurück zu ihren Autos. Einige haben Tränen in den Augen. Viele fühlen sich an diesem Abend an ein anderes Unglück erinnert. Im Februar 2023 war schon einmal ein Schiff vor der Küste von Cutro gesunken, keine 100 Kilometer von Rocella Ionica entfernt. 90 Menschen starben damals, darunter 35 Kinder. Auch diesmal sind viele Kinder unter den Opfern. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Unglück vor einem Jahr in Cutro und diesem hier. In Cutro geschah das Schiffsunglück in Sichtweite der Küste. Die Toten wurden am Tag danach an Land gespült. Die Bilder gingen um die Welt. Bei dem Unglück hier in Rocella Ionica werden die Toten vielleicht nie gefunden. Es gibt keine Bilder. Und zu dem Zeitpunkt der Trauerfeier auch noch keine gesicherten Informationen darüber, wie viele Menschen noch vermisst werden, wann genau das Schiff gekentert ist. Die Behörden geben weiterhin kaum Informationen heraus.
Why everything is so?
Warum nur diese Geheimnistuerei? Ich weiß nicht, welches Wort ich dafür benutzen soll. Sie versuchen einfach, alles zu vertuschen. Wovor haben Sie Angst? Was ist wirklich mit meinem Bruder und meiner Schwester passiert? Und gibt es vielleicht eine Chance, dass sie überlebt haben?
Is there maybe any chance that they survive?
Sarah hat in ihrem Job gelernt, unangenehme Fragen zu stellen. Für Licht zu sorgen, da, wo Schatten ist. Warum kentert ein Segelschiff, das für die Hochsee ausgerüstet ist? Warum treibt ein Schiff so lange in Seenot auf dem Meer? Und warum ist über mehrere Tage keine Hilfe gekommen? Sarah bohrt nach. Sie nimmt Kontakt zu anderen Angehörigen auf und zu Personen aus dem Schleppernetzwerk. Gesicherte Infos gibt es kaum, dafür aber Unmengen an Gerüchten und Theorien. Es sollen Drogen an Bord gewesen sein. Und es soll eine ziemlich große Explosion gegeben haben, die das Schiff zum Kentern gebracht hat. Die Schlepper hätten keine Hilfe gerufen wegen der Drohung. Die sollten erst verschwinden. Da ist sich Sarah ziemlich sicher.
Es gibt viele verschiedene Geschichten, die im Umlauf sind. Ich habe aus anonymen Quellen erfahren, dass die Explosion bereits am Mittwochabend und nicht am Donnerstagmorgen stattgefunden haben soll. Die Schmuggler wussten also davon. Sie gaben die Informationen nicht an andere weiter, weil sie Drogen an Bord hatten. Die nehmen sie zuerst an sich und geben dann die Info weiter, was mit den Menschen passiert ist.
And then release the news to their people that what has happened.
Beweise dafür gibt es keine. Und solange für Sarah so viel unklar ist, spielt sie immer wieder durch, an welchem Punkt in der Geschichte sie hätte einschreiten können. Schließlich hat sie ihrer Mutter versprochen, ihre Geschwister sicher nach Europa zu bringen.
And it hurts me why I couldn't stop it.
Es schmerzt mich, dass ich es nicht verhindern konnte. Ich wusste, dass dort etwas nicht stimmt. Ich habe die Schlepper reden hören. Sie vertuschen etwas. Sie taten etwas viel, viel Schlimmeres, als nur diese unschuldigen Menschen auf das Schiff zu bringen. Es war also ein anderes Problem, eine andere Sache, die sie taten. Aber ich konnte es nicht herausfinden. Sie haben einfach... Ich weiß nicht, ich war schockiert. Vielleicht habe ich...
I don't know, I was shocked, maybe I...
Diese Frage, ob sie das Unglück hätte verhindern können, wenn sie nur ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre, wenn sie die vielen Puzzlestücke zu einem Bild zusammengesetzt hätte... Das alles lastet auf Sarah. Und das Einzige, was ihr in diesem Moment hilft, ist die Suche nicht aufzugeben. Vor allem nicht die Hoffnung zu verlieren.
Vielleicht konnten mein Bruder und meine Schwester irgendwie überleben. Durch die Wellen und das Wasser schwimmen, bei Nacht und unter der Sonne. Und vielleicht sind sie auf einer unbewohnten Insel gestrandet. Es gibt so viele kleine Inseln um Griechenland herum. Vielleicht könnten wir dorthin fahren.
Maybe we could go there.
5 Tage ist es her, dass Sarah von dem Unglück erfahren hat. Die Zeit rennt ihr davon. Denn was ist, wenn die Strömung ihre Geschwister nicht in Richtung Italien, sondern nach Griechenland geschwemmt hat? Ihr Plan? Jede Polizeiwache abklappern, jedes Krankenhaus und jedes Lager für Geflüchtete. Kurz nachdem Sarah in Griechenland ankommt, erhält sie einen Anruf aus Italien. Ein Schiff der italienischen Küstenwache soll 10 weitere Leichen an Land gebracht haben, darunter auch 6 Kinder. Sie werden nach Gioia Tauro gebracht, dem nächstgrößeren Hafen in der Nähe von Rocella Ionica, weil es dort keine weiteren Kühlkapazitäten für Leichname gibt. Sind Soma und Puria unter den Opfern? Sarah reist sofort zurück nach Italien. Am nächsten Tag bekommt sie in einem der sterilen Container, die die Polizei auf dem Hafengelände als Zentrale eingerichtet hat, die Bilder der Toten vorgelegt.
For every corpse it was like 10 or 15 photos, so I looked everything inch by inch.
Von jedem Leichnam gibt es 10 bis 15 Fotos. Sarah muss sich jedes dieser Fotos ansehen, jedes Detail. Es fällt ihr schwer, aber sie zieht es durch. Auf den Fotos glaubt sie, 2 Personen wiederzuerkennen. Sie hat sie damals im Park in Bodrum gesehen, an dem Treffpunkt der Schlepper. Sarah schaut weitere Fotos an. Und eines davon besonders genau.
Yeah, it was one of the bodies that is really similar to my brother.
Der Körper ähnelte dem meines Bruders und auch der Schmuck passte zu meinem Bruder. Das Gesicht sah ihm ähnlich.
Ganz sicher ist sie sich aber nicht. Der Leichnam auf dem Foto ist entstellt. Tote, die aus dem Wasser geborgen werden, verlieren jegliche Pigmentierung und sind aufgedunsen. Augen und Münder sind von Fischen abgenagt. Die Polizei nimmt Sarahs DNA, um sie mit der des Leichnams zu vergleichen. Ihre Schwester entdeckt sie auf keinem der Bilder. Bis das Ergebnis des DNA-Tests da ist, kann es Monate dauern. 4 Wochen später sitzt Sarah wieder in ihrem Haus in einem Vorort von Stockholm, das an einem Fjord direkt am Wasser liegt. Das Haus, in das sie und ihr Mann gerade erst eingezogen sind. Die meisten Kisten sind immer noch nicht ausgepackt. Und vermutlich werden sie das auch nicht.
Yeah, we are moving out from here because I can't look at the, you know, the windows.
Ja, wir ziehen von hier weg. Ich kann nicht aus dem Fenster sehen, auf das Wasser. Als wir hier einzogen, hatten wir Hoffnung, unsere Familie hier zu haben. Mein Bruder und meine Schwester. Jetzt ist alles verloren.
Yeah, but everything is gone now.
Sarah hat wieder einen gepackten Koffer neben ihrem Bett stehen. Die Suche ist für sie längst nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an.
The thing is, it's not gonna be a closure at all. It's just the beginning of my journey.
Die Sache ist die, dass es überhaupt keinen Abschluss geben kann. Es ist nur der Anfang meiner Reise, um das zu tun, was richtig ist. Aber natürlich werde ich den Körper meines Bruders in meine Heimat bringen, zu meiner Mutter, damit sie wenigstens um eines ihrer Kinder trauern kann. Natürlich werde ich auch versuchen, die Leiche meiner Schwester zu finden. Natürlich werde ich die Verantwortlichen verfolgen. Es könnte mich das Leben kosten. Es könnte sehr viele Konsequenzen haben. Aber das ist mir egal. Ich bin bereits bedroht worden. Ich habe nur ein Leben und das wurde mir schon genommen. Was können Sie tun?
Do I live now?
Habe ich jetzt ein Leben?
No.
Nein.
Do I enjoy my life right now?
Genieße ich mein Leben?
No.
Nein.
Am I scared?
Habe ich Angst?
No.
Nein.
Erst später, in den Wochen nach dem Unglück, wird herauskommen, wie grausam die Situation auf dem Schiff gewesen sein muss. Einer der Passagiere, der mit ansehen musste, wie seine Frau und sein Kind im Meer ertranken, soll kurz darauf ein 16-jähriges Mädchen zu Tode gewürgt haben. Das berichten die Überlebenden. Sarahs Geschwister Soma und Puria sind seit Juni 2024 verschwunden. Ob Sarah jemals Antworten finden wird, ist unklar. Am anderen Ende des Mittelmeeres sucht eine andere Frau nach einem engen Angehörigen. Das ist die Geschichte von Latifa und ihrem Neffen. Latifa ist Marokkanerin und lebt seit einigen Jahren in Mijas, in der Nähe von Malaga. Ihr Neffe Suleiman träumte auch von einem Leben in Europa. Das ist ihre Geschichte.
Hablamos por la noche. ¿Cómo está? Dice, estoy aquí en la playa pescando.
Wir haben abends miteinander telefoniert. Er hat mich gefragt, wie es mir geht und erzählt, dass er fischen war. Abends zu fischen gefällt ihm am besten.
Das ist Latifa. Gerade läuft sie über einen Platz mitten in der quirligen Altstadt von Mijas, einem Ferienort an der Costa del Sol, auf halbem Weg zwischen Malaga und Marbella. Weißgetünchte Häuschen reihen sich aneinander. Überall hängen blaue Blumentöpfe mit Geranien an den Wänden. Es ist Anfang Juli und die Kleinstadt platzt aus allen Nähten. Mitten in dieser Postkartenidylle setzt sich Latifa auf eine Bank. Sie zupft immer wieder etwas nervös an ihre Hose und erzählt dann von einem Telefonat von vor über einem Jahr. Einem Telefonat mit ihrem Neffen Suleiman, der in Marokko lebt.
Como siempre, él habla conmigo, siempre.
Er erzählt mir immer alles, wie es ihm geht und was er macht.
Suleiman bewundert seine Tante. Sie hat es nach Europa geschafft. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Sie telefonieren fast täglich.
Aber an diesem Abend war er nicht sehr gesprächig. Irgendwann meinte er dann, Tante, ein Freund ruft mich gerade an. Lass uns später noch mal quatschen. Aber es kam kein Anruf mehr.
Latifa schläft in dieser Nacht am 28. August 2023 extrem unruhig. Sie hat kein gutes Gefühl im Bauch. Immer wieder muss sie an das Telefonat mit ihrem Neffen denken. Irgendetwas an Suleiman kam ihr seltsam vor. Und auch am nächsten Morgen kann sie diese innere Unruhe nicht loswerden.
Ein, zwei Tage vergingen, ohne dass ich etwas von ihm gehört habe. Ich dachte nur, wie seltsam. Warum meldet er sich nicht? Ich habe versucht, ihn anzurufen, aber er hatte keinen Empfang. Dann habe ich einen seiner Brüder angerufen. Er hat mir erzählt, dass Süleyman früh morgens aus dem Haus gegangen und nachts nicht zurückgekommen ist. Wahrscheinlich sei er mit Freunden am Strand und ich solle mir keine Sorgen machen.
Hasta por la noche me empieza la gente y manda mis mensajes, manda mis audios.
Am Abend kamen dann lauter Nachrichten aus Marokko an. Leute haben SMS und Sprachnachrichten an mich geschickt. Etwas sei passiert.
Latifa ist 36. Sie lebt zusammen mit ihrem Mann und ihrem 1,5 Jahre alten Sohn in einem winzigen Häuschen in der Altstadt von Mijas in Südspanien. Aus dem einzigen Fenster blickt sie auf eine Baustelle. Überall in der Wohnung liegt Kinderspielzeug. Latifa arbeitet als Altenpflegerin, aber aktuell ist sie zu Hause mit ihrem kleinen Kind. In ein paar Wochen fängt die Kita an. Dann will sie wieder zurück in ihren Job. Ihr Mann ist gerade mit dem Sohn im Kinderwagen spazieren gegangen. Und Latifa nutzt die Zeit, um ein wenig aufzuräumen, sich einen Tee zu kochen, mal einen Moment für sich zu haben. Sie trägt ein hellblaues Kopftuch, ein grünes Sweatshirt, Jeans und weiße, strahlende Sneaker. Vor 3 Jahren ist sie nach Spanien gekommen, mit einem Arbeitsvisum. Geboren und aufgewachsen ist sie in einem kleinen Dorf in Nordmarokko, in der Nähe von Tetuan. Ihre Familie lebt immer noch dort, auch Süleyman, ihr Neffe. Er ist 27.
Wir stehen uns sehr nah. Die Söhne meiner Schwester habe ich großgezogen, vor allem Süleyman. Ich habe 20 Jahre bei meiner älteren Schwester zu Hause gelebt, als ich jünger war. Ich habe mich um meinen Neffen gekümmert, von klein auf. Er ist für mich wie ein Sohn. Er ist sehr lebensfroh und sympathisch, aber auch sehr ernst. Ständig schmiedet er irgendwelche Pläne. Er denkt über das Leben und seine Zukunft nach, dass er studieren möchte oder etwas Neues lernen will. Gerade hat er einen LKW-Führerschein gemacht. Er ist ein Junge, der mit allem zurechtkommt.
Süleyman jobbt als Fischer, also eine Art Tagelöhner. Eigentlich will er LKW-Fahrer werden. Er findet in Marokko aber keine Anstellung. Mit dem Fischkutter auf die hohe See rauszufahren, macht ihm Spaß. Trotz niedrigem Lohn. Er liebt das Meer, verbringt jeden Tag am Strand, auch wenn er nicht arbeitet. Manchmal trifft er sich dort nach der Arbeit mit Freunden. Sie rauchen Zigaretten, reden über ihre Pläne und gehen schwimmen. Abends grillen sie am Strand frischen Fisch und in den Sommermonaten übernachten sie dort einfach unter freiem Himmel. Auch am 29. August 2023, einem Tag, nachdem er mit seiner Tante Latifa telefoniert hat, an einem dieser heißen Sommertage, in denen man in Tetuan tagsüber gar nicht auf die Straße will, macht sich Süleyman früh morgens fertig, um Richtung Strand zu gehen.
An diesem Tag hat er seiner Mutter morgens erzählt, dass er raus aufs Meer geht, um zu fischen. Er hat ein Handtuch mitgenommen. Meine Schwester hat sich im Nachhinein etwas gewundert. Es war doch August und sehr heiß. Wozu das Handtuch? Dann hat er auch noch Schuhe und neue Klamotten mitgenommen und zu seiner Mutter gesagt, dass er am Abend noch Freunde trifft und bei ihnen übernachtet.
An diesem Tag kommt Süleyman abends nicht nach Hause. Aber seine Mutter macht sich keine Sorgen. Erst als er sich auch am nächsten Tag, also am 30. August, nicht blicken lässt, wird sie nervös und ruft ihre Schwester in Spanien an.
Meine Schwester hat 2 Tage lang nichts von Süleyman gehört. Wir haben dann miteinander telefoniert. Ich habe auch mit meinem Schwager gesprochen. Er hat mir erzählt, dass meine Schwester ganz krank vor Sorge sei und dass sie befürchtet, Süleyman könnte etwas zugestoßen sein.
Seit 2 Tagen versucht auch Latifa, ihren Neffen anzurufen. Seit dem Abend, als sie das letzte Mal miteinander telefoniert haben und das Gespräch sie mit diesem mulmigen Gefühl zurückgelassen hat. Als ob etwas Unausgesprochenes zwischen ihnen war. Als ob Süleyman, der mit ihr immer über alles gesprochen und ihr sein Herz ausgeschüttet hat, etwas, was ihm auf der Seele lag, für sich behalten hat. Und jetzt, da ihre Schwester sie anruft und ihr berichtet, dass sie nicht weiß, wo ihr Sohn ist und sie Angst um ihn hat, da wird diese Anspannung, die Latifa quält, immer größer. Sie will ihrer Schwester helfen. Latifa geht in ihrem Handy die Kontakte aus Marokko durch. Sie telefoniert mit alten Bekannten und mit Sülemans Geschwistern, besorgt sich von ihnen Telefonnummern seiner Freunde.
Wir haben überall nach ihm gesucht. Ich habe seine Freunde angerufen. Vielleicht hat er ja bei einem von ihnen übernachtet. Dann hat sich jemand aus unserem Dorf bei mir gemeldet. Er meinte, dass er etwas gehört hat über Süleyman. Wenn etwas in so einem kleinen Dorf passiert, dann spricht sich das irgendwann rum. Die Leute wissen über alles Bescheid.
Der Nachbar ist ein alter Kindheitsfreund von Süleyman. Er schreibt Latifa eine Nachricht per WhatsApp. Es ist mittlerweile später Nachmittag. In der Nachricht steht, dass er Neuigkeiten zu Süleyman habe und dass Latifa sich bei ihm melden soll. Mit zitternden Händen wählt sie seine Nummer. Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Folge 2. Das Haus in Schweden. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von Antonia Merzhäuser, Bohan Akit, Stefanie Delfs und David Romanowski. Eine Produktion von Studio J im Auftrag der ARD 2024. In der ARD-Mediathek könnt ihr auch die TV-Doku »Wo bist du? Verschollen zwischen Belarus und Polen« sehen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt, auch in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch noch einen anderen Podcast. 6.30 heißt er, weil er jeden Morgen ab 6.30 Uhr online ist. In um die 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Aber da wird auch nicht einfach steif vorgelesen, sondern die Hosts sprechen so, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und manchmal wird's persönlich, manchmal witzig, manchmal emotional. Also eigentlich fast wie einer der Laber-Podcasts, die ihr vielleicht kennt. Nur, dass es um Politik, Gesellschaft und solche Themen geht. Und dass man sich als Hörerin auch Themen wünschen oder zu Themen seine Meinung sagen kann. Den Link zum 6.30 Podcast packen wir euch in die Folgenbeschreibung.